willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch Theologisch Kirche. Wir sind hier wieder zusammen, haben uns ein neues Thema vorgeknöpft. Wir, das sind wie immer Michael Herbst und Benny Limbeck. Hallo ihr beiden.
Hallo Kaya.
Unser Thema gerade für diese neue Staffel ist das Thema Mission. Wir haben jetzt in einer Folge uns dem Ganzen so ein bisschen persönlicher genähert, uns über Viechern ausgetauscht und haben jetzt festgestellt, bei der weiteren Vorbereitung gar nicht so leicht, wie wir das machen mit diesem ganzen Thema. Das ist ganz schön knackig. Michael, was da dran macht es so schwierig? Warum ist es ein Thema, was uns wirklich, glaube ich, allen sehr am Herzen liegt und trotzdem erst jetzt eine Folge in dieser, eine Staffel in unserer Podcast-Folgen wird, in unseren Podcast-Folgen.
Ja, man merkt, du verhedderst dich auch schon. Es ist ja. bei dem Thema ist das auch zwangsläufig. Ich habe so gedacht, boah, warum machen wir es? Warum tun wir uns das an? Man kann mit dem Thema echt keine Freunde gewinnen. Ich erinnere mich, dass ich, als wir in Greifswald an der Uni unser neues Institut gegründet haben, mit dem schönen Titel zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, bei einem Empfang war. Ich war damals Dekan der Fakultät und es gab einen Empfang, da musste ich hin. Und dann traf ich auf die Frau des Rektors und die begrüßte mich, ich stellte mich vor und dann reagierte sie nur mit einem Satz. Ach, sagte sie, dann sind Sie also der Missionar. Und ich sank so ein bisschen in mich zusammen, weil ich sah an Gesichtsausdruck und Tonfall, das war nicht unbedingt freundlich gemeint. Mhm. Also man kann mit dem Thema nicht punkten. Und ich glaube, das hat einmal persönliche Gründe und einmal wirklich große historische Gründe. Die persönlichen Gründe kann man sich relativ leicht klar machen. Wer von uns wäre schon begeistert, wenn es an der Tür klingelt und jemand kommt völlig unvermittelt und sagt, ich möchte gern mal mit Ihnen über die Ewigkeit sprechen. Ja, das ist ja bei manchen Gruppen so der Missionsstil. Und wer kennt nicht das komische Gefühl, das sich einstellt, wenn mir jemand vordergründig sehr freundlich begegnet, aber ich spüre, das ist rein taktischer Natur, denn ihm geht es nicht um mich, sondern ihm geht es darum, dass er sein religiöses Thema bei mir abladen möchte. Das ist so die persönliche Ebene, bei der Menschen einfach sehr schlechte Erfahrungen machen, wenn sie einer missionarischen Bemühung begegnen. Ich glaube, größer ist die historische Last. Der Ballast, den das Thema Mission seit Jahrhunderten mit sich trägt. Ich habe erst überlegt, ob ich davon spreche, es ginge um die Nebenwirkungen der christlichen Mission. Aber mancher würde sagen, es sind nicht die Nebenwirkungen, es sind die Hauptwirkungen. Ja. Das ist das eigentliche Erbe. Also, um es ganz schnell im Schnelldurchlauf zu sagen, das Bündnis mit dem Kolonialismus, wo Menschen im globalen Süden vor allen Dingen neben der frohen Botschaft eben auch die Ausbeutung durch die Kolonialmächte gebracht wurde. Oder auch die Methoden der Missionierung, die mit dem Evangelium einfach auch nicht zu vereinbaren sind. Ich erinnere mich an eine Passage bei Dietrich Bonhoeffer, wo er davon spricht, dass Karl der Große die Sachsen mit dem Schwert missionierte. Und das ist vielleicht so eine Art symbolische Formulierung, worum es hier geht, missionieren mit dem Schwert, also mit Gewalt, sich durchsetzen, machtvoll. Und vielleicht als letztes, als wir letztes Jahr in Norwegen gepilgert sind, habe ich ein bisschen mich mit norwegischer Geschichte auch beschäftigen müssen. Es begegnete einem permanent die Christianisierung um 1000 durch den König Olaf, nachdem dieser schöne Olafsweg benannt war eine politische Durchsetzung einer neuen Religion. Das hatte mit Gewinnen von Menschen, mit Überzeugung, mit Freude an der frohen Botschaft des Evangeliums herzlich wenig zu tun. Es war einfach ein politischer Akt des neuen Königs. Die Leute hatten keine Wahl. Und 500 Jahre später ist dasselbe in Norwegen nochmal passiert. Die Reformation kam auch nicht nach Norwegen, weil die Prediger plötzlich die frohe Botschaft von der Rechtfertigung aus Gnade verbreitet hätten, sondern es war eine politische Entscheidung, die Reformation in Norwegen einzuführen und die Menschen haben sich mit Händen und Füßen gewehrt. Die hatten gar nicht den Eindruck, uns geht's unter der römisch-katholischen Kirche schlecht, im Gegenteil. Und das alles ist nicht nur höchst fragwürdig und beschattet dieses Thema Mission, es ist auch einfach eine Schande fürs Evangelium. Wenn religiöse Zugehörigkeit erzwungen wird, entsteht nicht der lebendige Glaube an Christus. Das ist einfach unmöglich. Oder ja, dem Heiligen Geist ist vieles möglich, aber es ist ein massiver Widerspruch.
Ich erinnere mich an mein Vikariat, wo ich mit angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern zusammen die Ausbildung gemacht habe. Und da kam es einmal in einem Gespräch zum Thema Mission. Und da ist auch eine zusammengezuckt und meinte so, Mission, naja, sowas will ich nicht. Das, und sie hat dann eben ausgeführt, ja, Mission ist, Menschen zu manipulieren, über sie hinwegzugehen. Und da habe ich gemerkt, das ist, und das war das Einzige, was sie von Mission wusste. Und da dachte ich, ja, das ist aber schade, weil es ist ja nicht das Einzige, was es beim Thema Mission gibt. Also Michael, du hast jetzt aus der Geschichte die großen, schwierigen Sachen erwähnt, die da sind, die man auch wahrnehmen soll, aber da stehen zu bleiben und dann zu sagen, ja, und nur das ist Mission, das finde ich schade und auch verkürzt die ganze Sache. Eine berühmte Bibelstelle, die Mission zu tun hat, ist ja im Matthäusevangelium, Kapitel 28, also ganz am Ende, kurz bevor das Buch endet, dass Jesus den sogenannten Missionsbefehl gibt, dass er sagt, geht raus in alle Welt, tauft sie in meinem Namen, verkündet das Evangelium und so weiter. Also es ist ja auch ein Auftrag an alle Christen. Wie siehst du das?
Naja, ich werde mich jetzt hüten, als Glied einer Matthäusgemeinde den Matthäus zu kritisieren. Das gehört sich einfach nicht. Aber ich fand den, also früher hatte ich ein herzlicheres Verhältnis zu Matthäus am Ende. Also Matthäus 28, Missionsbefehl. Und dann habe ich mal bei Leslie Newbegin, dem großen Missionsbischof und Missionstheologen aus England, gelesen, dass er sagt, ja, natürlich, das ist eine biblische Aussage, ein Befehl, ein Mandat. Wir sollen in alle Welt hinausgehen, das Evangelium verbreiten. Aber Mission und Befehl, den Glauben bezeugen unter Gehorsam gegenüber einem Befehl, das schien ihm doch eine reduzierte Sicht auf das Thema zu sein. Und er sagte, wenn ich mir das angucke, wie das bei den ersten Christen war, dann sind sie nicht einem strengen Befehl pflichtschuldigst gefolgt, sondern dann war da eine, er sagt es wörtlich, eine Explosion der Freude. Der Tote, der Geschändete, der Ermordete Jesus lebt. Davon kann man gar nicht schweigen, das muss man einfach erzählen, weil damit alles, was Jesus gesagt hat, getan hat, auch was er gelitten hat, ins Recht gesetzt ist, bestätigt und anders als man dachte, eben nicht mit dem Kreuz erledigt, sondern ganz im Gegenteil, es gilt und es gilt für alle Welt und das muss man doch auch aller Welt erzählen. So sagt Newbegin, begann es mit der Ausbreitung des Evangeliums, nicht als Gehorsam gegenüber einem Befehl, sondern als eine nahezu selbsttätige Folge der großen Freude, die an Ostern entstand.
Und wie würde es dann in gut aussehen? Also die schlechten Beispiele für Mission haben wir schon. Benni hat es jetzt gerade schon angedeutet. Es gibt da ja eigentlich noch so viel mehr an Erbe, nicht nur eben die schlechten. Ja.
Ja, auf das Erbe kommen wir vielleicht dann nochmal zu sprechen. Mhm. Aber im Neuen Testament gibt es ja nicht nur den Missionsbefehl Matthäus 28, sondern es gibt eben auch die Sendungsrede, würde ich jetzt mal sagen, am Ende des Johannesevangeliums. Wir nehmen diese Folge am Tag nach dem Pfingstfest auf.
Ja, ja.
Und an Pfingsten gehört das zu den Predigttexten Johannes 20, 19 bis 23. Ich habe selber am Pfingsten Sonntag darüber gepredigt und dann aber nochmal gestaunt. Jesus sagt hier seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wie mich der Vater, so ich euch. Jesus hatte einen Auftrag, er hat es an einer bestimmten Weise auch vollzogen, was er tun sollte, und das gibt er nun an uns weiter. Und daraus entsteht nicht nur sozusagen eine Befehlskette, das wäre ja wieder der andere Gedanke, sondern es entsteht auch ein Stil, eine Kultur, eine Art und Weise, wie wir als Christinnen und Christen in der Nachfolge Jesu leben sollen. Und wenn ich das mit ein paar Begriffen mal beschreiben soll, was ist das denn, wie Jesus gesandt sein und in der Sendung stehen, wie es Jesus tat? Und da fallen mir eine ganze Menge Dinge ein. Als erstes, es ist eine ganzheitliche Sendung. Also was hat Jesus denn getan? In welcher Nachfolge stehen wir da? Er hat gespeist, er hat geheilt, er hat vergeben, er hat Menschen berufen, er hat gestritten, er hat befreit. Es ist immer Gottes Barmherzigkeit, die er verkündet und gelebt hat. Und er hat Menschen diese Barmherzigkeit erschlossen und er hat sie eingeladen, diese Barmherzigkeit zu empfangen als heilsame Kraft in ihrem Leben und sie dann anderen weiterzugeben und selbst Teil der Bewegung um Jesus herum zu werden. Also die Mission, wenn man so sagen möchte, Jesu, ist ganzheitlich. Und vielleicht noch das Zweite, sie ist extrem friedlich. Rief Menschen, wir kennen alle die Berufungsgeschichten der Zöllner, der Zachäus und der Levi. Und manchmal war das ja, dass man denkt, boah, der war erfolgreich. Der sagt, steh auf, folge mir nach. Und was passiert? Ohne Wenn und Aber, die Leute stehen auf und folgen ihm nach. Man denkt also, Jesu Mission war äußerst erfolgreich. Aber dann gibt es die Geschichte von Menschen, die sich ihm entziehen. Und die berühmteste ist wahrscheinlich die vom reichen Jüngling. Den möchte er gewinnen, dass er ihm nachfolgt. Und der reiche Jüngling verschließt sich. Er kann sich nicht vorstellen, seinen Reichtum aufzugeben. Und die Geschichte endet so. Und es heißt von Jesus, dass er traurig war, dass er aber keine Machtmittel eingesetzt hat, dass seinen Ruf an den reichen Jüngling nicht mit Gewalt durchgesetzt hat. Man könnte sich ja vorstellen, dass so jemand wie Jesus da Mittel gehabt hätte und er setzt sie nicht ein. Man spürt die tiefe Liebe, die Jesus zu diesem jungen Mann hat und die sich noch darin äußert, dass er ihn nicht zwingt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns ganz fett ins Stammbuch schreiben müssen, wenn wir irgendwie darüber nachdenken, unseren Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Also ganzheitlich und friedlich und dann ehrlich. Das wäre das dritte Merkmal des Wie Jesus in der Sendung Gottes stehen. Ehrlich. Jesus macht den Menschen, die er ruft, nie irgendwelche falschen Versprechungen. Er sagt ihnen nicht, kommt zu mir, folgt mir nach und euer Leben wird nur noch aus Glanz und Gloria bestehen und euch wird es nur noch gut gehen und ihr werdet reich werden und erfolgreich und schön und lange leben und was weiß ich. Sondern er ruft sie nicht ins Schlafenland, sondern er ruft sie in die Nachfolge und er sagt ihnen, ihr werdet euer Kreuz auf euch nehmen. Ja, ihr werdet Dinge erleiden, die nicht schön sind und ihr werdet trotzdem erfahren, dass es keinen besseren Weg gibt. Aber bitte irrt euch nicht, das wird nicht einfach. Das heißt, er verspricht niemandem das Blaue vom Himmel. Und ein Problem von Mission war ja auch, dass man den Eindruck hatte, die Missionare versprechen den Leuten wirklich das Blaue vom Himmel, das schöne, gute, erfolgreiche, lange Leben. Und das tut Jesus nicht.
Wenn ich an das denke, wie Jesus gehandelt hat, also zum einen hast du ja dieses Friedfertige erwähnt. Und da dachte ich auch an eine Stelle, wo die Jünger so darum bitten, hier lass Feuer vom Himmel regnen, wenn du willst. Oder jetzt kommt er endlich, der Befreier, der uns von der römischen Besatzungsmacht befreit. Und dann sagt Jesus, nee, das mache ich nicht, der bin ich nicht. Und auch sonst hat er sich nicht so verhalten, wie sie es vom Messias erhofft haben. Er hat dann ja nicht nur die religiösen Menschen seiner Zeit ihnen gratuliert und gesagt, ihr seid auf dem richtigen Weg, sondern da war er besonders hart und hat dann aber oft die Gelegenheit genutzt, um Ausgegrenzte zu ihnen zu begegnen, sie aufzurichten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, die Menschen mit an den Tisch zu nehmen, Aussätzige zu berühren, sich mit Frauen zu unterhalten, also so gesellschaftliche Konventionen zu durchbrechen. Das war dann auch Teil seiner Mission, oder?
Ja, da stimme ich dir zu. Das ist ja auch offenkundig, dass er sich mit Menschen eingelassen hat, mit denen man sonst nicht so gerne gesehen worden wäre. Und da kennt er keine Hemmungen. Ich würde trotzdem an einer Stelle, was Neues, glaube ich, haben wir uns schon mal widersprochen hier so richtig? Aber ich widerspreche mal. Weil natürlich ist er in einem intensiven Streit mit der religiösen Elite. Also mit denen, die meinen, sie haben es schon. Aber warum tut er das? Ich denke, das ist nicht einfach ein Kampf ums Recht behalten, sondern ich glaube, dass Jesus so sehr mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, also mit seinen Gegenspielern im Streit liegt, weil er um sie wirbt, weil er um sie ringt, weil er ihre Ernsthaftigkeit durchaus sieht und gleichzeitig sie von falschen Wegen, wo sie in ihrer Frömmigkeit einfach nur noch selbstgewiss waren und wo sie meinten, ihre Frömmigkeit rechtfertige das Ausgrenzen all derer, die es nicht so gut im Leben hatten, da kämpft er mit ihnen. Er hätte ja auch sagen können, ihr seid mir Schnurz, ihr seid völlig auf dem falschen Weg, lasst mich einfach in Ruhe. Aber er wendet enorm Zeit und Aufwand auf, er setzt sich mit ihnen an einen Tisch, weil er um sie ringt. Deshalb habe ich eben gesagt, zu Jesu-Mission gehört auch der Streit, also auch das Miteinander-Ringen. Und das finde ich eigentlich eine spannende Frage, ob man in dieser Weise auch den Streit als eine Form der notwendigen und ernsthaften Kommunikation mit anderen Menschen begreifen muss und nicht einfach nur als peinlich oder als Rechthaberei, sondern hier geht's um was. Und Jesus und die Pharisäer kämpfen darum, was denn nun der richtige Weg mit Gott ist. Und man kann das ganz negativ sehen, aber ich finde es gar nicht so negativ. Und das übrigens, der hat ja schnell immer, auch das gehört zu den Lasten der Missionsgeschichte, gesagt, naja, da geht's gegen die Juden. Ja, aber hier ringt ja der Jude Jesus mit den jüdischen Pharisäern und Schriftgelehrten. Und im Grunde ist das also ein innerjüdischer Streit und nicht ein Streit gegen die Juden. Und wenn man es überhaupt übersetzen will, dann müsste man sagen, solche Streitigkeiten wären heute innerchristliche Streitigkeiten, wo wir miteinander ringen um den Weg, der mit Jesus zu gehen ist. Und nicht, jetzt geht's wieder gegen die Juden. Auf keinen Fall.
Kaya, bitte.
Ich wollte die Frage von eben wieder auspacken. Passt sie jetzt? Nach dem Erbe. Weil wir haben ja schon gesagt, was jetzt in den Jahren, in denen wir seitdem vergangen sind, Beispiele haben, wo Menschen es nicht wie Jesus gemacht haben und die Mission so viel Schlechtes hervorgerufen hat und auch so schlecht gemacht wurde. Wie sieht es denn anders aus? Wo haben das Menschen denn besser hinbekommen? Haben wir da auch noch Beispiele, wo das eher war, wie Jesus es gemacht hat?
Ja, wir haben ja uns vorgenommen, uns zu hüten davor, dass das jetzt eine Vorlesung über Missionsgeschichte wird, wo man jetzt die nächsten 2 Stunden Jahrhundert für Jahrhundert irgendwie diesen Weg abschreitet, um Gelingen und Scheitern vorzuführen. Ich lasse es mal bei 2 Beispielen. Das eine Beispiel ist ganz am Anfang. Es gibt ein großartiges Buch von Adolf von Harnack, das ist schon 100 Jahre alt. Da beschreibt er die Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten. Mhm. Und das klingt jetzt erstmal nicht so, als wenn man da viel Spaß hätte beim Lesen, aber das ist ganz falsch. Es ist ein ganz großartiges Buch. Und eine Erkenntnis, die von Harnack über die ersten Jahrhunderte hier weitergibt, ist, die haben keine Missionsveranstaltungen gemacht. Also es gab schon, dass auf der Straße mal gepredigt wurde und dass es im öffentlichen Raum Verkündigung gab, aber das war nicht die Weise, wie sich der christliche Glaube vor allem verbreitet hat. Warum geht das so schnell? Warum werden so viele Menschen auch vor der staatlichen Anerkennung des Christentums Christen, als es noch was kostete, als man vielleicht sogar sich Ärger einhandelte oder sogar Verfolgung? Und die Antwort, die von Harnack gibt, war: Die Christen waren anders. Sie lebten anders und sie verbanden ihr Andersleben mit diesem Zeugnis von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Sie waren bereit, für ihren Glauben zu sterben, wenn es nötig war. Sie lebten in ihren Hausgemeinschaften eine intensive Gastfreundschaft. Sie praktizierten Liebe. Und da gibt es so ganz erstaunte zeitgenössische Stimmen, die sagen, wir verstehen das gar nicht. Diese Handvoll Christen bei uns, die kümmert sich um die Kranken, die laufen nicht weg bei den schlimmen Infektionskrankheiten, die bleiben. Und was noch erstaunlicher ist, die kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Kranken, sondern auch noch um die anderen, um die sich keiner mehr kümmert. Die besuchen die Gefangenen in den furchtbaren Verhältnissen antiker Gefängnisse. Die kümmern sich um die Witwen und Waisen und sorgen für die und sind großzügig in ihrer Gastfreundschaft. Und dann gab es noch was die Leute furchtbar überraschte. Es gab eine große Kultur der Gastmahlzeiten in der Antike, vor allen Dingen in der griechischen Antike. Aber das waren reine Männerveranstaltungen. Da saßen gebildete Männer beieinander, ließen sich's gut gehen und führten kluge philosophische Gespräche. Die ersten Christen, die imitierten das so ein bisschen, diese Mahlzeiten, bei denen sie aber eben keine klugen philosophischen Gespräche führten, sondern die Jesusgeschichte erzählten. Und da waren Frauen, die waren selbstverständlich dabei. Das war eine Gemeinschaft aus Männern und Frauen, die die Mahlzeiten miteinander teilten und den Glauben miteinander teilten. Und das war revolutionär. Und all diese Dinge waren so überraschend und gleichzeitig so attraktiv, dass sich Menschen auch für das öffneten, was diese, nochmal, Handvoll Christen dann erzählte, an wen sie glauben und warum sie das tun und wem sie mit ihrem ganzen Leben hinterherlaufen, dem Jesus von Nazareth. Und das war die Weise, wie sich in den ersten Jahrhunderten der Glaube ausbreitete. Gar nicht strategisch, sondern eben Leslie Newbegin, eine Explosion der Freude, über die man gar nicht schweigen kann.
Ich bin mir sicher, du kannst auch noch was zu den anderen Jahrhunderten in Kürze sagen, aber ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass du noch ein Wort darüber verlierst, weil jetzt eine Anfrage ja sein kann, dass das, was du jetzt erzählt hast, wie sich die Menschen, die Christen investiert haben in ihr Umfeld und gegenseitig sich geholfen haben, dass es ja nicht Mission ist, sondern dass es ja diakonisches Handeln ist, helfendes Handeln, dass das ja etwas anderes ist, als zu missionieren. Was sagst du dazu?
Das hängt am Begriff der Mission. Und das ist natürlich jetzt tatsächlich genau der Knackpunkt für das gesamte Thema. Und man kann hier von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Man kann sagen, ja, dann lasst uns doch Mission nur noch verstehen als die großzügige, selbstlose Tat der Nächstenliebe für andere. Und das grenzenlos, nicht nur für die eigenen Leute, sondern weit drüber hinaus. Und wer wollte behaupten, dass das nicht eine sehr ehrbare Weise ist, Mission zu verstehen, aber unter Umständen eine sehr schweigsame? Und dann enthalten wir den Menschen vor, was der Grund unserer Freude ist, was die Kraft ist, aus der wir leben, warum wir das alles tun und was vielleicht doch auch für sie Kraft zum Leben und Freude auch in schwierigsten Zeiten sein kann. Das heißt, wir tun so, als wäre die gute Tat zwar sinnvoll, aber das wunderbare Evangelium dahinter braucht man eigentlich nicht. Man kann aber auch von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, es geht ja nur noch darum, sozusagen für die Ewigkeit den richtigen Glauben zu erfassen. Und was kümmert uns das, dass es Menschen hier auf Erden schlecht geht? Und auch das wäre, wenn wir auf Jesus gucken, nicht in seinem Sinne. Das wäre nicht nach Jesu Geist gehandelt. Sondern die Kunst hat über all die Jahrhunderte immer darin bestanden, beides zusammenzubringen. Und es lässt sich nicht auf eine Formel bringen, weil wenn man das auf eine Formel bringt, dann kommt man vielleicht wieder zu sowas, dass man schon irgendwie Nächstenliebe übt und großzügig und so weiter, aber eigentlich die ganze Zeit ungeduldig wartet, wann darf ich endlich auch von Jesus reden? Und das ist auch nicht im Sinne, sondern es ist die Frage, wie kommt das zusammen, ohne dass ich es erzwinge? Und für mich war die Zeit, die ich als Seelsorger in der Kinderklinik verbracht habe, da eine enorme Lehrstunde. Da ging es oft gar nicht um Glauben, sondern da ging es darum, Menschen einfach beizustehen in einer sehr schwierigen Zeit, mit Kindern zu spielen, ihnen vorzulesen, die Eltern zu begleiten, zu trösten und so weiter. Aber irgendwann öffneten sich da einfach Türen dafür, dass auch gefragt wurde, ja, und wie kann man das aushalten? Woher nimmt man jetzt das Zutrauen? Was bleibt denn, wenn Krankheit siegt und offenbar nicht zu besiegen ist? Und dann wirklich zu sagen, jetzt möchte ich Ihnen auch etwas erzählen von dem, an dem ich glaube und der mein Leben hält und trägt. Also das kommt nicht im Sinne einer einfachen Formel zusammen. Die gute Tat und das hilfreiche Wort gehören in der Mission Gottes zusammen. Aber nicht so, dass man sagen könnte, 5 Minuten gute Tat und dann 10 Minuten fromme Rede oder so. Sondern da, wo sich Türen öffnen, werden wir auch von dem reden, woran wir glauben.
Ja, danke. Unsere Zeit für heute ist leider rum. Wir schlagen unser Erkenntnistagebuch auf und teilen miteinander, was wir heute aus dieser Folge hervorheben wollen. Kaya, möchtest du anfangen?
Ich möchte auf jeden Fall hervorheben, dass Mission mit Freude was zu tun hat. Also diese eine Formulierung mit der Explosion der Freude, die wir eben schon mal drin hatten, finde ich ein richtig schönes Bild, weil es eben nicht um diesen Zwang geht. Und das finde ich, was da dürfen wir weiter dran arbeiten, dass das wieder mehr in das Bild für die Menschen kommt, dass Mission nicht Zwang mit der Bratpfanne auf den Kopf hauen, solange bis du sagst, ja, glaube ich, sondern ganz viel mit Freude zu tun hat. Auch wenn es komplex bleibt, weil wir eben ein Erbe mit drin haben, mit dem wir uns ja auch beschäftigen müssen. Das können wir ja nicht einfach zur Seite schieben. Das ist so das, was mir so durch den Kopf schwirrt. Michael, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du gerne nochmal festhalten?
Ja, ich muss mich ja jetzt für diese Folge nochmal wirklich intensiv damit beschäftigen, auch mit diesem scharfen Widerspruch. Auf der einen Seite ist das wirklich ein Thema, mit dem man sich überhaupt keine Freunde machen kann. Und auf der anderen Seite diese ungeheure, gewaltlose Dynamik, die in der ersten Christenheit entstanden ist. Und wenn ich da noch einen Gedanken dazulegen darf, der mir dabei durch den Kopf ging, dann muss man sich die Wehrlosigkeit dieser ersten Christen klar machen. Die hatten nicht eine christliche Mehrheitskultur, die waren eine verschwindende Minderheit. Die konnten nicht mit dem Anspruch auftreten, wir vertreten die eine Wahrheit, und das weiß ja auch jeder, dass alles andere Unsinn ist, sondern sie waren mit dem Anspruch, Jesus ist der Herr, er ist der auferstandene Retter, er ist der, dem wir folgen. Gleichzeitig in einer religiös brodelnden, weltanschaulich pluralen Gesellschaft lebten und da ihr wehrloses Zeugnis äußerten, ohne den Anspruch haben zu können, das glauben jetzt sofort alle. Aber mit dem Wunsch, es möglichst vielen doch auch ans Herz zu legen und als eine gute Weise zu leben, vorzuschlagen. Und das ist wieder unsere Situation. Wir können nicht mehr mit dem Anspruch auftreten, als christliche Kirche, es wissen ja sowieso, dass wir Recht, alle, dass wir Recht haben, sondern wir sind auch eine sozusagen ideologische Minderheit mit dem, was wir glauben. Und gleichzeitig tragen wir diese Freude in uns, Christus ist der Herr, und das sollen doch möglichst alle wissen. Und das ist eine anspruchsvolle Ausgangslage, aber vielleicht auch eine, in der dieser schwierige Begriff der Mission heilen kann.
Und du, Benni?
Ich schreibe mir die Buchempfehlung von dir auf, Michael, von Adolf von Harnack, das Buch, das schon gute 100 Jahre alt ist, die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten. Das klang wirklich spannend, so wie du es erzählt hast, dass es anregend zu lesen wäre.
Kleiner Spoiler, 700 Seiten.
Okay, ich lasse das. Dann werde ich... Und ich habe noch was Zweites aufgeschrieben, damit kann ich mich retten. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass die Verbindung von Evangelisation und Diakonie in der Mission sich nicht auf eine Formel bringen lässt, die dann über alle Jahrhunderte und alle Kontexte gleich bleibt, sondern dass das immer wieder neu auszuhandeln ist, wie das im konkreten Moment aussehen kann. Wie geht's euch? Ihr habt uns zugehört. Was bewegt euch zum Thema Mission? Was fandet ihr in dieser Folge spannend oder diskussionswürdig? Schreibt uns, ihr findet uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt gerne weiter, dass es uns gibt und dass auch diese Folge und diese Staffel zum Thema Mission gibt. Macht Werbung, abonniert unseren Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wenn es euch nicht gefallen hat, meldet euch auch bei uns. Wir wollen nämlich weiter lernen. Das wär's an dieser Stelle. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank, Michael, für all das, was du hier reingebracht hast. Kaya, vielen Dank fürs Mitmoderieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiederhören.
Bis bald.